das ist wirklich so, das wissen viele Radiologen auch einfach nicht, dass in diesem MRT-Bild, man sagt ja immer, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, viel mehr Information drinsteckt, als zu sagen, jemand hat MS oder nicht MS oder jemand hat MS und ein bisschen mikrovaskuläre Komorbidität. Also wenn man das echt sehr sorgfältig analysiert, in den Befund reinschreibt, kriegt man wahnsinnig viele Informationen daraus.
Das waren die Stimmen meiner heutigen Gäste. Zum einen Herrn Privatdozent Olaf Hoffmann aus Potsdam und Herrn Professor Mike Matthies, vormals Hannover, jetzt an der Charité in Berlin. Mit beiden spreche ich heute zum Thema MRT, neue MRT-Kriterien und auch Entwicklungen der MRT. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Nervennahrung von Roche, dem Podcast von Neurologen für Neurologen. Und in diesem Podcast sprechen mein Kollege Professor Matthias Meurer aus Würzburg und ich im Wechsel zu interessanten und aktuellen Themen in der Neurologie. Meine heutigen Gäste waren, wie gesagt, Professor Mike Matthies aus Berlin und Herr Privatdozent Olaf Hoffmann aus Potsdam. Eingeladen hatte ich die beiden zum Thema MRT-Kriterien, Prognosestellung durch MRT, neue McDonald-Kriterien und Entwicklungen. Wir arbeiten schon länger zusammen, haben auch zu diesem Thema publiziert, weshalb ich mich besonders freue, dass Sie heute meine Gäste sind. Ja, lieber Olaf, lieber Mike, ich freue mich wirklich sehr, dass wir heute eine solche Dreierrunde zusammengekriegt haben. Wir sprechen heute natürlich mit euch über das MRT und ich wollte als Aufhänger so ein bisschen die Arbeit nehmen, die wir in 2024 in Therapeutic Advances in Neurological Diseases zusammen hatten, wo wir überlegt haben, wie gut ist eigentlich die prognostische Aussagekraft des MRTs? Wollt ihr uns und die Hörerinnen und Hörer mal so ein bisschen mitnehmen, was ihr euch bei dem Paper alles gedacht habt?
Ja, ich steige da gerne mal ein. Also als Kliniker sind wir ja irgendwie eben zu Beginn der Erkrankung mit der Entscheidung eben konfrontiert, steigt man jetzt eben so, wie es die Leitlinie vorschlägt, mit einer moderat effektiven Therapie ein und wann sind eigentlich jetzt die Kriterien erfüllt, wann man eben primär zu einer hocheffektiven Therapie greift. Und die Leitlinie, auch jetzt in der revidierten Fassung, stellt ja sehr stark die klinischen Aspekte in den Vordergrund. Und das, was mir da immer Bauchschmerzen bereitet hat, ist eben der Aspekt, dass wir diese klinischen Merkmale eigentlich eingetretenen Schadens eben erst dann sehen, wenn der Schaden schon da ist. Und also gerade sowas wie zum Beispiel ein Schub, von dem sich der Patient schlecht erholt, als Entscheidungskriterium wäre ja gerne was man primär vermieden hätte. Und die Leitlinie macht schon jetzt eben auch den Punkt auf, dass wir durchaus eben auch MRT-Parameter mit einfließen lassen können in die Entscheidung. Und wir hatten uns das zum Anlass genommen, eben nochmal zu schauen, was die Evidenz für einzelne Parameter ist und wie man das Ganze eben ein prognostisches Gesamtkonzept verpacken kann.
Ja, also Olaf ist damals so ein bisschen an mich herangetreten und gesagt, Mensch, das ist ja für uns ein wichtiges Thema. Und was ich total spannend fand, war die Assoziation mit der Onkologie. Und Olaf meinte so, naja, Mike, eigentlich ist es ja so ein bisschen so wie in der Onkologie. Ja? Du hast jemanden mit einer Diagnose, aber es geht ja gar nicht darum, hat er jetzt die Diagnose oder nicht, sondern du willst ja genau wissen, wie ausgeprägt ist die Erkrankung und wie, was kommt auf den Patienten zu? Und eigentlich könnten wir das doch mit der MS auch machen. Wir gucken ja nicht nur auf das Bild und sagen, hat jemand MS oder hat er nicht MS, sondern wir wollen ja auch wissen, wie müssen wir den Patienten therapieren und vor allen Dingen, was kommt auf den Patienten langfristig zu, auch qua Prognose hinsichtlich Behinderung, Kognition und so weiter. Und das fand ich eine total spannende Assoziation und da steckt auch total viel Wahrheit drin. Und so ist das ein bisschen daraus geboren, muss man sagen. Und es ist wirklich so, das wissen viele Radiologen auch einfach nicht, dass in diesem MRT-Bild, man sagt ja immer, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, viel mehr Information drinsteckt, als zu sagen, jemand hat MS oder nicht MS oder jemand hat MS und ein bisschen mikrovaskuläre Komorbidität. Also wenn man das echt sehr sorgfältig analysiert, in den Befund reinschreibt, standardisiert auch untersucht, Gehirn und Rückenmark, das ist ja immer ganz wichtig, eben nicht nur das Gehirn zu machen, sondern das zentrale Nervensystem hört ja am Foramen Magnum nicht auf. Wenn man es echt gut komplett untersucht, kriegt man wahnsinnig viele Informationen daraus. Und Olaf hat ja mal diese Tabelle in diesem Manuskript da reingebracht, mit wie viel Daten es wirklich gibt, wie viele verschiedenen Parameter beitragen, um den Patienten prognostisch besser einzuschätzen. Und ich glaube, das ist wichtig für beide Fachdisziplinen. Einmal für die Radiologen, dass sie sich einfach echt realisieren, sich die Bilder gut anzugucken, auf diese Sachen zu achten und auch entsprechend auch zu rapportieren. Und für die Neurologen, glaube ich, ganz wichtig, sich zu realisieren, ja, da hängt halt auch viel dran und da kann man viel mit anfangen mit diesen Informationen. Und das ist halt schon ein bisschen schade ist, dass es in den Leitlinien nicht so explizit da drin steht, auch wirklich der Nutzen da nicht so wirklich explizit aufgeschrieben ist. Und das ist vielleicht noch etwas, woran wir noch arbeiten müssen in den nächsten Revisionen.
Aber Olaf, dich als klinischen Kollegen jetzt mal gefragt, es sitzt ja auch immer irgendwie voraus, dass A, die richtigen Sequenzen gemacht sind, dass die Bilder irgendwie eine gute Qualität haben. Jetzt ist natürlich Potsdam eine Region, wo Milch und Honig fließt. Aber würdest du sagen, dass das, was du an Zuweisungen bekommst und Bildern, die du von extern bekommst, kannst du einen Großteil dieser, sagen wir mal, Marke, die du eben in diese angesprochenen Tabelle, da können wir gleich schon mal drauf gucken, angeführt hast, auch wirklich gut erheben?
Also da kann man ganz klar sagen, dass es natürlich Qualitätsunterschiede gibt, wobei eigentlich ja die aktuell vorgeschlagenen Protokolle ziemlich übersichtlich und eigentlich auch nicht schwierig umzusetzen sind. Ne? Aber gerade also die 3D-Sequenzen werden jetzt nicht überall gefahren. Und wir haben dann vielleicht sozusagen nicht das Vollbild auswertbarer Befunde. Natürlich gibt es auch eine ganze Reihe nicht konventioneller Marker, die jetzt ja auch zunehmend mit der Diskussion um Marker der Progression irgendwie auftauchen. Aber ich glaube, also selbst wenn man nur T2-Läsionen oder kontrastmittelaufnehmende Läsionen anguckt, kann man aus deren Anzahl und Verteilung eben doch schon auch eine Menge ableiten. Und das sind interessanterweise ja eigentlich die ältesten Befunde, die wir zum Teil schon seit also 20 Jahren eigentlich kennen, ne? Und die es aber trotzdem eben also konzeptionell einfach immer schwer gehabt haben, dass man gesagt hat, wir behandeln doch nicht das MRT, das war ja, ne, oder das klinisch-radiologische Paradox, das war halt immer der Punkt, dass man mehr die aktuelle Korrelation, wie geht's dem Patienten, wie sieht das MRT aus, gesehen hat und nicht so sehr den prognostischen Wert der Veränderungen.
Ja, ich fand an deiner Tabelle auch ganz interessant, dass eben so die Klassiker T2-Läsionen, kontrastmittelaufnehmende Läsionen im Prinzip eben einen hohen prognostischen Wert haben. Auch natürlich neuere Parameter. Ich glaube auch Slowly Expanding Lesions hattest du mit einem hohen Wert gesehen und auch paramagnetische Rim Lesions. Aber zum Beispiel die ganzen Atrophie-Parameter, ja, vielleicht natürlich auch, weil es am Anfang der Erkrankung ist, die haben ja gar nicht so diese hohe prognostische Aussagekraft. Mike, jetzt du sozusagen als Radiologe, das kommt euch doch zu Pass, oder? Weil eigentlich sind doch die Dinge, die jetzt offensichtlich die bessere Aussagekraft haben, leichter zu evaluieren, wie jetzt Atrophiemaß zu bestimmen.
Ja, und es ist, glaube ich, auch ganz wichtig, Marker zu identifizieren, die jeder anwenden kann. Ne? Es macht ja keinen Sinn, irgendwelche Sachen zu etablieren oder Konzepte zu etablieren für Standorte, wo Milch und Honig fließt oder Altbier, sondern wo wir müssen es halt überall irgendwie wirklich implementiert bekommen. Und Olaf sagte ja, dieses standardisierte MRT-Protokoll, was in dem Magnum's Name CMSC-Paper drinsteht, hat ja nicht deswegen so einen großen Erfolg, weil wir uns das aus den Fingern gesogen haben, sondern der Erfolg liegt darin, dass es relativ einfach ist und für jeden einfach anzuwenden ist. Und mit dieser ja relativ einfachen Bildakquisition kann man halt schon extrem viel rausholen. Und das probieren wir halt auch so ein bisschen ins Land zu tragen.
Und wie würdet ihr jetzt in dem Kontext des Gesagten die Weiterentwicklung der neuen McDonald-Kriterien interpretieren?
Ja, das ist eine extrem schwierige Frage. Also und man muss schon sagen, also ich habe das ja kommen sehen, dass das sich weiterentwickelt. Und ich habe mich so ein bisschen mit der antezedenzbasierten Emotionskontrolle mich schon ein bisschen drauf einstellen können und mich hat es dann auch nicht mehr so wirklich getriggert, aber es dauerte natürlich nicht lange. Da kriegte ich die ersten Anrufe und sagte, ja Mike, was machen wir jetzt? Da müssen wir jetzt den Optikus immer mit untersuchen, müssen wir grundsätzlich immer eine SWOI machen und müssen wir immer uns die zentrale Vene angucken, brauchen wir bei jedem jetzt die Phasenringläsion und man muss sich einfach ganz klar realisieren, dass viele Aspekte, die jetzt in diesen Diagnosekriterien drin sind, ja in der klinischen Workflow-Analyse gar nicht validiert sind. Ja, wir wissen ja gar nicht, wie viele Patienten wirklich diese zusätzlichen Parameter brauchen, um die Diagnose zu stellen. Also wir hatten jetzt auch in Hannover immer dieses sogenannte MS-Plus-Protokoll mit diesen neuen Parametern, wo wir dann Patienten, wo wir echt nicht genau wussten, selbst wenn sie die Diagnosekriterien erfüllt haben, wo wir dann echt dachten, das könnte noch was anderes sein, dann haben wir sie zurückkommen lassen, haben wir das Protokoll dann nochmal angewandt. Und das waren nur ganz, ganz wenige Patienten, wo wir es wirklich brauchten. Zumal wir ja auch mit dem Liquor noch einen Marker haben, der uns auch sehr häufig weiterhilft. Und das Problem, glaube ich, was wir in Deutschland haben, ist, es ist eine extrem heterogene Versorgungslandschaft. Wir haben die Diagnose wird häufig gestellt in Akutkrankenhäusern, aber eben auch häufig in Praxen. Wir wissen, dass die Protokolle unterschiedlich sind in Krankenhäusern, in Praxen. Wir wissen, dass die Vergütung unterschiedlich ist in Praxen und in Krankenhäusern. Und das macht es extrem schwierig, diese neuen Aspekte, die in den Diagnosekriterien sind, landesweit zu implementieren. Weil ein niedergelassener Radiologe, der wird nicht fröhlich davon, wenn er statt 20 Minuten auf einmal 40 Minuten untersuchen muss, weil er zusätzlich den Optikus und die SWI noch scannen muss, weil das kriegt er nämlich nicht vergütet. Insofern glaube ich, ist es wichtig zu gucken, welche Patienten profitieren davon, also welche Patienten brauchen das. Und das machen wir jetzt gerade unter der Schirmherrschaft der Deutschen Gesellschaft für Neuroradiologie. Ich habe jetzt eine Expertengruppe zusammengetrommelt aus Leuten aus dem akademischen Setting, aber eben auch aus Praxen, wo wir jetzt gemeinsam im Konsensus überlegen, auch evidenzbasiert überlegen, was macht Sinn, um eine sichere Diagnose zu facilitieren und welche Patienten brauchen diese zusätzlichen Informationen und welche brauchen das nicht. Und das wirklich für den deutschen Versorgungsraum dann zu definieren und entsprechende Empfehlungen rauszugeben. Das ist so ein bisschen meine Strategie des gesunden Menschenverstandes, um das wirklich den Leuten so ein bisschen so einen Leitfaden an die Hand zu geben. Es macht, wenn ich das nochmal zum Schluss sagen darf, es glaube ich keinen Sinn, nochmal mit internationalen Empfehlungen zu kommen, weil das habe ich mir halt auch jetzt realisiert in den letzten Jahren. Die Versorgungslandschaft ist halt in jedem Land komplett anders. Und hier ist es anders als in Portugal oder in Spanien. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass man pro Land und pro Versorgungsstruktur guckt, was geht und was geht nicht. Und sich dann entsprechend Gedanken macht, wie man es am besten umgesetzt bekommt. Und das versuchen wir jetzt gerade in Deutschland unter der Schirmherrschaft der Deutschen Gesellschaft für Neurologie, aber auch in enger Kooperation mit der DGN-Leitliniengruppe.
Und Olaf, dein Fazit als Kliniker?
Also ich finde, wir haben ja eine Weiterentwicklung der 2017er Kriterien und nicht irgendwie einen Ersatz der 2017er Kriterien. Also wir können nach den alten Kriterien weiterhin MS diagnostizieren. Das wird auch in der Mehrheit der Fälle, die man klinisch sieht, so gelingen. Und ich finde also an den neuen Leitlinien eigentlich vor allem den konzeptionellen Ansatz sehr interessant, dass man eben sagt, das ist jetzt nicht mehr irgendwie eine Erkrankung, die jetzt erst nach irgendwie so und so viel MRTs und so diagnostiziert werden soll, sondern dass man versucht eben gleich sozusagen im ersten Rutsch eine Diagnose zu stellen, zum Teil halt auch ohne, dass man jetzt noch eine zeitliche Dissemination nachweisen muss, einfach auf einem biologischen Verständnis von der MS, die dann auch für alle Formen von RIS bis PPMS gilt. Und dass also die Vorstellung jetzt ist, eben in diesem Krankheitskonzept gibt es eben Elemente, die eine hohe Spezifität reinbringen, die ich im Zweifel nutzen kann, um sozusagen die Diagnosesicherheit zu erhöhen. und damit schon früher die Möglichkeit der Diagnosestellung zu nutzen. Den Aspekt, den finde ich eben, also analog zu dem, was wir zu unserem Paper diskutiert haben, eben wichtig, dass wir also nicht Zeit verlieren mit dem Warten auf, was passiert in einem Jahr an Krankheitsaktivität im MRT, oder dass wir eben uns auch nicht bei Fällen, bei denen von einem ungünstigen Verlauf ausgegangen werden kann, uns langsam durchzueskalieren, sondern dass wir jetzt eben zusätzliche Mittel haben, um eben Fälle früher zu diagnostizieren, und umgekehrt, dass wir auch Übertherapie halt reduzieren können. Wir haben halt immer diese Fälle von Patienten, die schon älter sind, wo eben vaskuläre Läsionen letzten Endes dann eben das Bild irgendwie eben erschweren, ne? Und wo wir jetzt eben mit den neuen Kriterien auch eine Möglichkeit haben, die Spezifität deutlich hochzutreiben. Und ich sehe es halt so, wir werden eine kleine Gruppe von Patienten haben, bei der sich diese Fragen stellen, aber die können davon profitieren. Und Mike, du hast es gesagt, es wird sicherlich ein Problem des Zugangs sein. Also welcher Arzt, welcher Patient treibt die Diagnose voran oder nimmt dann im Zweifel halt eine abwartende Haltung ein. Aber wir hätten Möglichkeiten, die wir in 2017 nicht gehabt haben.
Ja, vielen Dank für die Einschätzung. Mike, willst du dazu noch kommentieren oder?
Nee, im Prinzip habe ich meinen Punkt, glaube ich, gemacht. Also, und der deckt sich ja auch mit Olafs Punkt, und ich glaube, der deckt sich mit der Meinung ganz, ganz vieler Neurologen und Radiologen, dass wir da sehr sorgfältig mit umgehen müssen. Und man muss sich ja auch ganz klar realisieren, dass wir ja immer noch eine doch ansehnliche Rate haben von falsch positiven MS-Diagnosen, und die basieren sehr häufig auch auf einer falschen Interpretation der MRT-Datensätze. Und es gibt ja auch, glaube ich, vom Andrew Solomon aus Amerika gute Übersichten, wie häufig das vorkommt und wie hoch die Expertise auch ist, was die Interpretation der Bilder betrifft. Es gibt ja auch Leute, die sich mit MS beschäftigen und gar nicht die Definition wissen von juxtakortikal und periventrikulär beispielsweise. Und wenn man jetzt dann auch nochmal einen Schritt weiter geht und sagt, pass auf, dann müsst ihr jetzt aber auch nochmal gucken, was eine Phasenringläsion ist und was nicht. Und ihr müsst dann nochmal gut gucken, ob das eine zentrale Vene ist oder nicht. Das wird es, glaube ich, nicht unbedingt besser machen. Und was ich, glaube ich, auch viele Leute nicht realisieren, zum Beispiel das zentrale Venenzeichen, die Kriterien für so ein zentrales Venenzeichen sind sehr, sehr streng. Du musst wirklich Bilder dir in zwei verschiedenen anatomischen Richtungen angucken. Du musst die Sachen gut rekonstruieren. Das ist nicht mal eben so aus dem Ärmel geschüttelt. Das heißt, es kostet viel Zeit und es kostet auch viel Expertise. Und die hat einfach nicht jeder. Und das muss man sich, glaube ich, so realisieren. Und ich sage auch ganz ehrlich, die Charité ist als armes Pesthaus gegründet worden. Also mal, die Pest haben wir so ein bisschen überwunden, ja, aber reich sind wir hier immer noch nicht. Und ich muss ScanSight hier im Institut verantworten. Und ich persönlich bin sehr zurückhaltend mit Implementierung von neuen Sachen, die zeitintensiv sind, ohne zu wissen, wie ist eigentlich der Nutzen im individuellen Patienten, beziehungsweise wie ist es in der klinischen Workflow-Analyse validiert. Deswegen bin ich jetzt persönlich noch etwas zurückhaltend, das hier flächendeckend zu implementieren. Mit anderen Worten, ich bin zurückhaltend, grundsätzlich bei jeder Verdachtsdiagnose den Optikus mitzuscannen. Und ich bin auch eher zurückhaltend, grundsätzlich bei jedem zu gucken, hat er jetzt eine Phasenringläsion und hat er sechs zentrale Venenzeichenläsionen.
Wie seht ihr das? Ich meine, ihr seid bekennende MRT-Fans. Gut, Mike, sozusagen von Berufsgründen schon, aber ich glaube, du bist ja auch MRT-affin. Ich habe letztlich eine Diskussion gehört, wo jemand sagte, die ganzen flüssigen Biomarker, die brauchen wir eigentlich nicht, das MRT ist so gut, let it go.
Ja, das sehe ich, das sehe ich zum Beispiel nicht so, ja. Also
gut, das hatte ich gehofft.
Ja, weil das ist, also da muss man als Neurologe sich halt auch ein bisschen reell und auch bescheiden aufstellen. Also ich kann jetzt nur von meiner persönlichen Erfahrung berichten. Ich gucke zum Beispiel mit einer guten klinischen Information und dem Wissen über bestimmte Fluid-Biomarker ganz anders nach Bildern, als wenn ich die Information nicht habe. Und eine gute klinische Information und auch diese Fluid-Biomarker tragen ja dramatisch zu einer diagnostischen Sicherheit bei. Und deswegen, glaube ich, ist es für einen Radiologen schon extrem wichtig, diese Information zu haben. Also das machen ja viele Leute, auch viele junge Assistenten mittlerweile, so einfach blind auf diese Bilder gucken und so sagen, der hat das oder das. Und das ist, da bin ich halt ganz geprägt von meinem alten Chef, der sagt immer, was hat der Patient, wo kommt der her, was hat er für eine klinische Information, was ist das Blut, weil das hilft dir einfach bei der Bildanalyse. Und deswegen, glaube ich, sollte man nicht, ja, man sollte jetzt nicht den Fehler machen, Krankheiten rein auf dem, allein durch das Bild zu definieren. Das ist halt schon extrem gefährlich. Und deswegen, glaube ich, sollte man das jetzt nicht im SCAR drücken, die klinische Information und den Biomarker. Übrigens gilt das auch für das NFL im Übrigen. Ja. Also viele Leute haben ja immer gedacht oder gesagt zu mir, Mensch, Mike, schläfst du überhaupt noch gut? Wenn das NFL aufkommt, dann machen wir gar keine Bilder mehr im Verlauf. Ja. Ich wäre ja ganz froh, wenn wir ein paar weniger Bilder machen würden bei Patienten im weiteren Verlauf, weil häufig macht man es auch ohne Sinn und Verstand. Und auch da ist es, glaube ich, ganz wichtig, das MRT mit diesen Serum-Biomarkern zu kombinieren und einen Workflow-Algorithmus zu etablieren, um die beiden Marker komplementär zueinander aufzustellen, sodass wir auch ein bisschen von diesem MRT-Overkill runterkommen. Das ist so ein bisschen meine Meinung dazu.
Sehr gut, Olaf. Ich sehe das genauso. Ne? Es geht eigentlich um sozusagen den Workflow oder die jeweilige klinische Fragestellung. Ne? Also ich würde zum Beispiel zum Zeitpunkt der Diagnosestellung niemals darauf verzichten, also wenn es jetzt nicht irgendwie eine medizinische Kontraindikation gibt, Liquor-Diagnostik zu machen. Also ich möchte die intrathekale Inflammation sehen, seien es jetzt oligoklonale Banden oder dann jetzt auch die freien Kappa-Leichtketten. Aber das ist sozusagen eben ein Biomarker, der für die initiale Diagnose wichtig ist. Ne? Und danach, also ist für den weiteren Verlauf, für die Verlaufsbeurteilung, halt wirklich die Frage nach dem Workflow. Also befinde ich mich jetzt in beispielsweise eben mit dem Patienten in sozusagen dem Erprobungsstadium einer moderat effektiven Therapie, dann brauche ich andere Informationen als bei einem Patienten, der unter einer hocheffektiven Therapie klinisch lange Zeit stabil ist. Und da kommt es auf den jeweiligen Workflow an und muss auch validiert werden, inwiefern mir dann eben Neurofilamente oder andere Biomarker eine Entscheidung ermöglichen und an welcher Stelle sie sozusagen das MRT ersetzen oder ergänzen. Aber es ist eben sensitiv für den jeweiligen Workflow.
Darf ich euch zum Ende des Podcasts noch um jeweils ein Statement bitten, wo ihr denkt, Richtung MRT könnte eine gute Entwicklung hingehen, oder gibt es einen Marker, der sozusagen aufpoppt, oder eine Technologie, wo ihr sagt, das wird spannend sein, in den nächsten Jahren ein Ergebnis zu finden?
Ja, das ist eine sehr schwierige Frage, ne? Die kriege ich natürlich auch regelmäßig gestellt. Ja, wichtig wird es sein, diese neuen Marker, jetzt zum Beispiel die Phasenringläsion und auch die Slowly-Expanding-Lesion, weiter klinisch gut zu evaluieren. Es gibt wirklich Patienten, wo diese Marker einfach sinnvoll sind. Das ist einfach so, sicherlich auch in den progressiven MS-Patienten. Aber wir wissen einfach, glaube ich, noch nicht genug darüber. Und das ist dann natürlich auch wieder inhärent gekoppelt an die Bildakquisition. Wir müssen natürlich, wenn wir diese Biomarker oder wenn wir diese MRT-Marker implementieren wollen, auch sicherstellen, dass sie gut dargestellt werden und standardisiert dargestellt werden. Ich glaube, das ist etwas, was uns sicherlich umtreiben wird die nächsten Jahre. Und dann ist halt die Frage, ob es wirklich die Atrophie einfach nochmal schaffen wird in der klinischen Routine. Da bin ich so ein bisschen skeptisch, weil wir halt schon lange damit so ein bisschen strugglen. Und was mich halt auch so ein bisschen noch umtreibt, ist der Einsatz der künstlichen Intelligenz. Diese Tools werden halt schon echt besser. Und ich würde mich jetzt noch nicht grundsätzlich alleine drauf verlassen, sondern immer mit der Supervision des Radiologen dazu. Aber die kann uns halt schon helfen, in der klinischen Routine den Workflow zu verbessern und schneller und präziser zu werden.
Möchtest du noch was ergänzen, Ola?
Ich würde sagen, für die meisten klinischen Zwecke reichen uns die altbewährten Sachen, wenn sie eben richtig durchgeführt und korrekt interpretiert werden, aus. Und Also für mich haben die die neuen Marker, die Phasenringläsionen oder auch Atrophie letzten Endes vor allem eben konzeptionelle Bedeutung. Also zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, wie bewertet man die Studiendaten von BTK-Inhibitoren? Ist es ein valides Konzept, wie wir über schwelende Inflammationen nachdenken? Wie entwickelt sich sozusagen das biologische Verständnis der Erkrankung weiter? Da sehe ich im Moment eigentlich eher sozusagen Forschungsparameter noch drin. Ja, und habe auch den Eindruck, dass eben die Konzeptbildung da auch noch nicht so richtig abgeschlossen ist. Also ich würde für meine klinischen Entscheidungen eigentlich hauptsächlich die standardisierten Marker nehmen. Und ich würde vielleicht eher nochmal, also zusätzlich zu der reinen Zahl von Läsionen, eben die Lokalisation von Läsionen in den Blick nehmen und eben so die Frage, wie viel klinische und bildgebende Reserve man einem Patienten noch zuschreibt. Das sind so die Aspekte, die ich, glaube ich, im Alltag eher sehe als Forschungsparameter.
Super. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Das hat Spaß gemacht. Die Zeit ist extrem schnell rumgegangen. Das ist meistens ein gutes Zeichen, würde ich sagen. Und insofern vielen Dank. Und alles Gute an euch beide.
Für dich auch. Danke dir, Sven.
Dankeschön.
Ciao.
Das war also eine weitere Episode des Podcasts Nervennahrung von Roche. Danke nochmal an die Kollegen Hoffmann und Matthias. Sie finden den Podcast auf allen gängigen Plattformen, wie beispielsweise Apple, Spotify oder Google. Lassen Sie uns gerne, wenn möglich, eine positive Bewertung da. Wir sind dann in 2 Wochen wieder da. Dann, wie gesagt, mit meinem Kollegen Professor Meurer aus Würzburg. Bis dahin, viel Spaß und alles Gute. Tschüss.